Vielleicht weil sie selber krank sind. Und fragen, ist Gott da auch jemand, der mir in dieser Situation zur Seite stehen könnte? Vielleicht denken Sie an andere Menschen, die in eine schwere Situation hineingeraten sind, durch schwierige Zeiten gehen, körperliche, seelische Schmerzen haben und Sie denken für Sie und fragen, kann ich nicht auch Sie in irgendeiner Weise mit diesem Gott, wenn es ihn denn gibt und wenn er Möglichkeiten hat, in das Leben von Menschen, auch in das Kranksein einzugreifen. Ich möchte gleich zwei Dinge so am Anfang sagen. Ich habe mich zusammen mit meiner Frau in den letzten Jahren sehr existenziell, persönlich mit diesem Thema beschäftigen müssen. Durch unsere Krebserkrankungen, die wir beide hatten, und wir sind nach wie vor Krebspatienten und sind damit unterwegs. Das legt man nicht ab, sondern damit muss man auch weiter leben. Das ist das eine. Aber ich freue mich auch, dass dieser Gottesdienst unter einem wunderbaren Wort steht. Eine Zusage, eine gewaltige Zusage. Ich, der Herr, bin dein Arzt. Ich, der Herr, bin dein Arzt. Nicht nur der Herr Professor und so weiter, sondern ich, der Schöpfer und Erhalter und Vollender des Universums, ich bin dein Arzt. Das heißt doch zunächst mal, das ist mir nicht gleichgültig, was du lebst und was du erlebst oder was du vielleicht auch erleidest. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und das ist ja verbunden mit der Einladung, die Gott durch seinen Sohn Jesus Christus ausspricht im Matthäus-Evangelium, kommet her zu mir alle. Ohne Einschränkungen, die in irgendeiner Weise unter Belastungen, sei seelischer oder körperlicher Art, leidet. Das ist eine Einladung, eine grenzenlose Einladung. Und so soll dieser Gottesdienst wirklich verstanden werden, als eine Einladung, sich an Gott zu wenden und von Gott viel zu erwarten. Von Gott viel zu erwarten, ja, ich darf es mal anders auch sagen, Gott eine Chance zu geben oder vielleicht wieder ganz neu eine Chance zu geben, dass er ein lebendiger Gott ist. Nicht nur ein dogmatischer Gott, den man irgendwo im Kopf hat, aber der keinen Bezug zum Leben hat, zu dem, was ich gerade durchmache, sondern dass dieser lebendige Gott ein Helfer ist, ein Retter und, so wie es in der Bibel einmal heißt, er ist ein Heiland. Er ist ein Heiland. Heilt Gott auch heute noch? Die Frage nach Krankheit und Heilung ist eine uralte Frage, denn, und das ist der erste Punkt, wir leben in einer Welt, in der Leiden leider zum Leben dazugehört. Das ist der nüchterne Blick. Leider dazugehört. Darf ich mal anders sagen, diese Welt ist krank. Diese Welt ist krank. Denken wir nur an die völkischen Auseinandersetzungen. Wir sind doch pausenlos beschäftigt und die Politiker, der Außenminister und so weiter, pausenlos beschäftigt, um wieder einen neu aufgetretenen Brandherd möglichst zu löschen, auszutreten. Und schon ist der Nächste wieder da. Ich denke aber auch an Krankheiten, körperlicher und seelischer Art. Sie gehören zum Menschsein. Leiden und Krankheiten sind schwerwiegende Faktoren im Leben von uns Menschen und wir werden immer wieder davon berührt. Lange Zeit haben wir ja so alle miteinander, glaube ich, geglaubt, dass die Fortschritte der modernen Medizin die Plage der Menschheit irgendwie verdrängen würden. Es gibt ja unbestreitbare Erfolge in der Arzneimittelforschung. Ich bin gut befreundet mit jemand, der dort die Ärzte immer wieder abklappert und ihnen die neueste Medikamente verkauft. Ich bin befreundet mit einem, der hat ein Medikament erfunden in Amerika, das hat ihn zu einem sehr reichen Mann gemacht, so ein Medikament zu erforschen und so weiter. Und die medizinische Technik und die ärztliche Kunst, wir sind von Herzen dankbar dafür. Ich weiß nicht, wer sich noch an die erste Herzverpflanzung erinnern kann. Wann war das? Banar, genau, Südafrika, wann war das? Falsch.
Entschuldigung. Ah, du warst ganz nah dran, Stefan. Ich will dich loben. Ja. 1967. Und man hat gehofft, das geht so weiter. Das ist jetzt der Anfang. Mensch, neue Herzen. Was weiß ich, demnächst gibt es neue Köpfe, könnte man gebrauchen vielleicht. Vieles andere. Es geht so weiter. Das ist der Auftakt. Und irgendwann wird auch ein Mittel gegen dieses leidige Thema Krebs erfunden. So hat man gedacht. Und meine Frau und ich, wir hatten bis vor einiger Zeit so das Empfinden, das Thema Krebs scheint in der Tat ein bisschen zurückgegangen zu sein. Gott sei Dank, in unserer Gesellschaft, man hört so wenig davon. Das würden wir heute so nicht mehr sagen. Nicht nur, weil wir selber davon betroffen wurden, ganz überraschend, sondern wir stellen fest, wie viele Menschen auch heute an Krebs erkrankt sind. Für wie viele Menschen ich zusammen mit meiner Frau tagtäglich denke, für sie bete, scheinbar sammelt sich dann auch diese Nachrichten. Mensch, ich habe auch Krebs, und man denkt, die können einfach stehen, die erleiden das selber, und dann kommen diese Nachrichten sein. Das Thema ist ganz aktuell. Ganz aktuell. Da hat sich leider nichts geändert. Man hat den Eindruck, der Mensch kriegt vieles in den Griff. Der Mensch kann auf den Mond fliegen und er kann alles Mögliche machen. Nur das kriegst du nicht vom Tisch. Das kriegst du nicht in den Griff. Trotz aller Intelligenz, die da ist, trotz aller Hilfe. Nachdem man lange Zeit der ärztlichen Kunst fast alles zugetraut hatte, kam auch dann eine Vertrauenskrise. Die Schulmediziner wurden mehr und mehr auch hinterfragt. Für manche sind sie ja Götter in Weiß. Und ich muss immer wieder Menschen, die ins Krankenhaus müssen und so weiter, darauf hinweisen, Leute, auch das sind nur Menschen. Wir hätten gerne, dass sie ein bisschen mehr werden vielleicht. Das sind fehlerhafte Menschen. Das sind fehlerhafte Menschen, wie ich auch. Und wie jeder, der heute Morgen hier im Raum sitzt. Wir sollten die nicht zu Göttern erklären quasi. Oder überhöhte Erwartungen an sie haben, dass sie vor allen Dingen fehlerlos sind. Und in dieser Krise, Vertrauenskrise, da gab es dann auch die alternativen Heilmethoden. Da wurde immer mehr auf dem Markt angeboten. Und ich glaube, das ist ein Stück weit verständlich. Denn die Sehnsucht der Menschen, gesund zu werden, die ist unbeschreiblich. Die Sehnsucht des Menschen, gesund zu werden. Wer will schon mit Schmerzen leben? Wer will nicht irgendwo seine Krankheit loswerden? Und darf ich mal ganz salopp sagen, was hängen wir Menschen doch auch am Leben, oder? Was hängen wir am Leben? Ich sage gar nichts dagegen, ich auch. Ich will es nur mal feststellen. Und was tun wir alles, um am Leben zu bleiben? Von daher verständlich, auch wenn Menschen jeden Strohhalm, der sich ihnen irgendwie anbietet, nutzen. Jede Quelle anzapfen. Nach jedem Angebot, was irgendetwas verspricht, darauf eingehen. Da wird kein Medikament ausgelassen. Und manche pendeln von einem Arzt zum anderen. Immer in der Hoffnung, da bekomme ich das, was ich unbedingt brauche. Es gibt auch, das will ich nicht an der Stelle verschweigen, es gibt auch Scharlatane auf diesem Gebiet. Es gibt auch sogenannte Heiler, vielleicht schon mal gehört. Das heißt, Leute, die aus dunklen Quellen versuchen, Kräfte anzuzapfen und sie irgendwo an den Mann und an die Frau zu bringen. Ich könnte da einiges erzählen, aber ich möchte es dabei bewenden lassen. Ich denke an einen Mann, der mir sagte, dass er immer Schmerzen hat. Und eines Tages sagte er mir, Herr Pastor, ich hab's. Ich besuche da jemand und das hilft mir. Das hilft mir. Wir kamen ein bisschen tiefer ins Gespräch. Ich habe nachgebohrt. Ich sage, wissen Sie, Herr so und so, ich glaube, das ist nicht gut, was Sie tun. Und dann hat er mir einen Satz gesagt, den vergesse ich nie mehr. Dann hat er mir gesagt, wissen Sie, ich weiß, dass es eigentlich schädlich ist, dort an der Quelle zu trinken, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Aber es tut mir im Augenblick gut. Letztendlich ist es schädlich, aber es tut mir im Augenblick gut. Ich muss den Schmerz loswerden. Es kann sein, dass dieses Thema für manche von uns überhaupt nicht zutrifft.
betrifft, ich vermute für alle, sie sehen alle so strotzend gesund aus und als wenn sie alle 4 Wochen im Urlaub gewesen wären. Ja, ich weiß gar nicht, warum man heute im Gottesdienst da ist bei dem Thema, wenn man so gesund ist,
kann sich ganz schnell ändern. Kann sich ganz schnell ändern. Ich habe zu meiner Frau gesagt, weißt du, das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich so wie in den letzten Jahren so viel in die Klinik muss. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Also ich bin ziemlich fit, bin ich nach wie vor noch, aber das hätte ich mir nicht träumen lassen. Oder gute Freunde von uns, die mussten mit dem Flugzeug jetzt nach Hause geflogen werden, im Ausland. Einmal fällt jemand um, Hirntumor, aus heiterem Himmel, wie wir so schön sagen. Wir alle werden früher oder später Erfahrungen machen, die uns an unsere Grenzen bringen. Wir leben in einer Welt, in der Krankheit zum Leben dazugehört. So viel Nüchternheit muss sein. Ich bin sehr nüchtern, glaube ich. Warum sind wir überhaupt krank? Warum gibt es überhaupt Krankheit? Ist ja auch eine Frage. Warum sind wir überhaupt krank? Vielleicht hat man sich die Frage gar nicht gestellt. Die Bibel klärt uns hier auf. Da ist davon die Rede, dass Gott, unser Schöpfer, den Menschen gesund und heil erschaffen hat. Im sogenannten Paradies, da war der Mensch gesund. Da gab es noch keine Krankheiten. Da gab es kein Leid, da gab es keine Schmerzen, da gab es keinen Tod vor allen Dingen. Und dann berichtet die Bibel aber auch sehr nüchtern von einem Dammbruch. Wir wissen alle, was ein Dammbruch ist. An einer Stelle bricht etwas. Und dann kommt eine Flut, die alles überflutet und infiziert. Der Mensch übertrat in freiwilliger Entscheidung Gottes Ordnungen. Er fiel aus dem Vertrauen zu Gott heraus. Und er wollte sein eigenes Leben unabhängig von Gott leben. Er löste sich von Gott. Ich kann alleine. Und das zog viele Folgen nach sich. Die Bibel berichtet da sehr klar drüber. Viele Folgen, nur so ein paar seien hier angesagt. Eine Folge bis in die Tierwelt hinein, eine Disharmonie zwischen Tieren. Denn mal bei Licht besehen, wo man sich früher mit als Kinder vielleicht drüber einen Spaß erlaubt hat, wenn die Katze mit der Maus spielt. Schon mal gesehen, das Spiel? Ja? Das ist, ach, ja, das war früher für uns Kinder so ein Schabernack, so, oder? Und wie lange die mit der Maus gespielt hat, bis sie dann wirklich tot war. Da ist Disharmonie. Und so heißt es beim Römerbrief, dass diese gesamte Schöpfung auf Erlösung harrt, auf eine Befreiung, auf eine Harmonie harrt. Da ist die gute Schöpfung erkrankt, in Mitleidenschaft gezogen. Die zwischenmenschlichen Beziehungen, die kranken. Das geht da gleich los, dass der Brudermord zwischen Kain und Abel. Was gibt es für Bruder- oder Schwesternmörder hier in Speyer? Tagtäglich. Da ist etwas zerbrochen, dass wir uns so schwer miteinander tun, weil Gott nicht mehr die Mitte da sein darf. Da ist auch davon die Rede, dass der Mensch an sich selbst krankt. Er krankt an einer Sinnkrise, wenn er die Mitte verloren hat. Die Mitte in Gott. Wozu bin ich da? Was bin ich wert? Wo geht's hin? Und da ist auch von diesem Kranksein die Rede, seelisch und körperlich. Der Mensch krankt. Das ist so wichtig, das zu sehen. Und das hat damit zu tun, dass der Mensch die Quelle, Gott, dass er sich davon zurückgezogen hat und andere Wege, eigene Wege geht. Mir ist es sehr wichtig, dass keiner sagt, ich habe gesagt, jede Krankheit sei eine Folge von Sünde. Das habe ich nicht gesagt. Und Jesus sagt in Johannes 9 da ganz Entscheidendes gegen, dass diese Gleichung nicht aufgeht. Aber die letzte Ursache, warum es überhaupt das gibt in dieser Welt, warum das überhaupt vorkommt, das ist die Trennung von Gott. Das ist die Trennung von Gott. Krankheit ist Unordnung im leiblich-seelischen Bereich und Folge einer gestörten Schöpfungsordnung. Gott hatte den Menschen zur höchstmöglichen Lebensentfaltung bestimmt. Und Krankheit, ich gewöhne mich nicht an Krankheit, wie ich mich auch nicht an Tod gewöhne. Das ist Unnatur, nicht gewollt von Gott und nicht so geplant und so weiter, wie Leid und Tod. Und die Schwierigkeiten, Spannungen und Anfechtungen, die Krankheit auch mit sich bringt, die werden in der Bibel nie verharmlost. Die werden ganz offen beschrieben. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten Klagepsalmen, nicht Jammern. Die Strophen werden heute geschrieben. Das sind Klagepsalmen, das heißt, das, was einem so viel Not macht, was man erleidet, die körperlichen und seelischen Schmerzen, die werden vor und mit Gott verarbeitet. Das sind Klagepsalmen. Muss man die Psalmen mal lesen, wie viel dort und wie echt das ist, wie das wirklich aus der tiefsten Seele herauskommt. Und Gott. Und Gott. Die Bibel zeigt deutlich, dass Gott den Schrei der Leidenden und Kranken hört. Gott ist ein Gott, der mitempfindet. Gott begegnet uns in der Bibel als jemand, der mit unserem Leiden aufs Innigste verbunden ist. Und deshalb trägt er den Namen Heiland. Heiland. Oder er wird genannt, er ist der Gott aller Barmherzigkeit. Oder der Gott allen Trostes. Das hat was mit Gott zu tun. Und dass es in unserem christlichen Abendland doch größtenteils barmherziger zugeht als irgendwo anders, wo der, zum Beispiel der Kommunismus geherrscht hat, das muss jeder irgendwo auch ein Stück weit erkennen. Das sind noch die Ausläufer dessen, dass Gott mal Mittelpunkt in unserem Land und in unserem Kulturkreis war. Barmherzigkeit, die Würde des Alters und vieles, vieles anderes mehr. Gott der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Und im Alten Testament wird auch von Gottes Eingreifen, Gottes heilendem Eingreifen gesprochen. Die Schwester des Mose, Mirjam, die war aussätzig, Lepra, ausgestoßen damals von der Gesellschaft. Oder da ist ein König Hiskia, hochinteressant, finde das toll, dieser Typ, Regierungschef, und dann wird er krank, todkrank. Und es geht auf Sterben zu. Und dann betet er und seine Freunde, sie beten, Herr, und da heißt es dort, er weinte und richtete sein Angesicht zur Wand. Und Gott hörte auf das Gebet, und was hat er getan, Gott? Er hat ihm 15 Jahre Lebensverlängerung gegeben. 15 Jahre Lebensverlängerung. Es wird aber auch berichtet von einem anderen König mit Namen Asa, da heißt es bei dem, aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht die Hilfe bei Gott. Nicht nur, dass das Leben sich so abspulte ohne Gott. Gott war eine Randfigur, die hat man mal am Heiligabend gegrüßt und vielleicht irgendwo anders mal. Aber ansonsten war da wenig. Und auch im Kranksein suchte er nicht Gott. Sondern hat seine Hilfe in sehr dunklen Mächten irgendwie gesucht. Hochinteressanter Satz, finde ich. Selbstverständlich nahm man die Hilfe von Ärzten in Anspruch. Da gibt es an einer Stelle, heißt es einmal, denn der Herr hat den Arzt geschaffen und die Arznei kommt vom Höchsten. Das wird also nicht gegensätzlich gesehen irgendwo. Wesentlich ist, körperliche Heilung ist nicht nur Entfernung von Schmerz und Krankheiten, sondern es geht auch darum, dass Gott an unser Herz möchte, eine tiefere Heilung einleiten möchte, vielleicht über den Umweg Krankheit, weil er uns sonst nicht erreichen kann. C.S. Lewis hat das einmal so ausgedrückt, für mich ein ganz markanter Satz. Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind Megaphone, eine taub gewordene Welt, taub gewordene Menschen aufmerksam zu machen auf ihn. Das ist ein Satz. Der hat mich immer wieder berührt in meinem Leben. Gott redet. Gott will mit dem Menschen Kontakt aufnehmen. Gott wirbt um den Menschen. Was zieht Gott nicht für Register, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen? Und er kann auch Leid und Schmerzen benutzen, weil wir solche harten Herzen haben, solche sturen Köpfe, dass er das einsetzt. Weil er Gutes hat. Gott möchte nicht nur das Übel aus dem Leben von Menschen nehmen, sondern er möchte das Herz vom Übel
befreien. Er möchte tiefer, durchgreifender helfen. Gott möchte nicht nur Feuerwehr sein. Gott möchte nicht nur Onkel Doktor sein. Und wenn ich den nicht brauche, dann läuft das Leben so ab. Da erzählt Jesus mal eine ganz hervorragende Geschichte. 10 aussätzige Menschen, die werden heil. Er berührt sie und sie werden heil. 10. Und er schickt sie zur damaligen Gesundheitsbehörde. Sie sollen sich das attestieren lassen, dass sie jetzt gesund sind. Und was meint ihr, wie viele von den 10 Leuten wieder zurückgekommen sind zu Jesus? Natürlich alle 10. Sie haben es. Einer. Die anderen waren so doll drauf, dass sie jetzt gesund waren. Dass sie jetzt wieder unternehmungsfreudig sein konnten. Dass sie wieder aufgenommen waren in die Gesellschaft. Da war gar kein böser Wille dabei. Die haben Gott einfach vergessen. Für sie war Jesus der Onkel Doktor, der Feuerwehr. Jetzt brauchen sie ihn nicht mehr, war alles klar. Einer kam zurück und gab Gott die Ehre. In der Bibel gibt es so einen Notruf. Wir kennen alle den Notruf, wenn man mal richtig schlecht drauf ist. Da gibt es in der Bibel auch einen Notruf. Da heißt es folgendermaßen: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich dann preisen. Rufe mich an der Not, wird nicht beschrieben, wie die Not heißt, sondern dann, wenn ich in der Klemme sitze, wenn ich in Schwierigkeiten bin. Rufe mich an in der Not. Freundlicher kann man nicht eingeladen werden. Und ich sage Gott, ich will mich in deinem Leben engagieren. Ich will in deinem Leben eingreifen. Und dann sagt er, und das soll dann bleibende Auswirkungen in deinem Leben haben. Bleibende Auswirkungen. Ich habe manchen Menschen sagen müssen, auch manchen Leuten, die im Krieg waren, die gesagt haben, Gott, wenn du mich noch einmal hier rausholst, einmal hier rausholst, und dann haben die alles Mögliche versprochen, was sie tun wollen. Und wie sie Gott ernst nehmen wollen und wie sie sonntags in die Kirche oder Gemeinde gehen wollen und. Und wenn ich dann sagte, sagen Sie mal, was ist denn daraus geworden? Tja, war nichts mehr. Da muss man erstmal sein Gelübde erfüllen. Gott hat eingegriffen. Und Gott wird danach fragen, wenn wir eines Tages vor ihm stehen. Sag mal du, ich habe in dein Leben eingegriffen. Ich habe auf dein Rufen gehört. Es blieb ohne nennenswerte Folgen bei dir. Rufe mich an erneut. Ist das nicht toll? Vergessen Sie das nie. Notruf sollte man nie vergessen. Rufe mich an in der Not. Dann will ich dich. Das ist ein Versprechen Gottes. Das verspreche ich Ihnen nicht. Das verspricht Gott selbst. Wir müssen Gott beim Ernst nehmen. Bei dem, was er sagt. Und das nicht wie Museumstücke behandeln. Ernst nehmen. Du hast gesagt und weil du es gesagt hast, gehe ich darauf ein. Ich bin der Herr, dein Arzt. In der Bibel werden nicht Ärzte und Gott gegeneinander ausgespielt. Ich bin sehr dankbar, dass wir in Heidelberg wohnen und dort so eine tolle Klinik ist. Eine der besten in Deutschland. Und was haben wir die in den letzten Jahren in Anspruch nehmen müssen? Und wir verdanken ihnen sehr, sehr viel. Aber das darf ich auch sagen. Zuerst und zuletzt schaue ich zum Arzt aller Ärzte. Nicht zum Herrn Professor, sondern zum Arzt aller Ärzte und das ist Gott. Gott steht über allen. Er kann alle menschlichen Ärzte und die Medizin gebrauchen und in seinen Plan einbauen. Er kann auf ganz scheinbar auf ganz natürliche Weise und auf übernatürliche Weise handeln. Er kann Heilung mit Ärzten wirken und auch Heilung ohne Ärzte wirken. Das ist beides möglich. Und dann ist noch ein wunderbares Wort, das darf auch niemand vergessen. Gott heilt die, die ein zerbrochenes Herz haben und verbindet ihre Wunden. Ich weiß nicht, ob Sie damit was anfangen können. Ob Sie ein verwundetes Herz haben. Durch viel Schweres, was in ihr Leben hineinkommt, was andere ihnen vielleicht angetan haben. Da ist Wut, da ist Bitterkeit und manches andere mehr. Verwundete Herzen. Und dann dieses herrliche Wort, Gott heilt, die ein zerbrochenes Herz haben und verbindet ihre Wunden. Ist das nicht großartig? Wie oft sage ich als Seelsorger das Menschen? Gott will das tun. Und jetzt halte dein Herz aber auch Gott hin. Lass ihn an dein Herz. Lass ihn in dir und an dir wirken. Und dann wirst du feststellen, was passiert. Und oftmals sage ich Leuten, ich möchte mit ihnen einen Deal machen. Habe ich nicht vom amerikanischen Trump gerade, das Wort Deal. Habe ich nicht, das ist mein Wort. Ich möchte mit ihnen einen Deal machen. Kommen Sie jetzt mal ein Vierteljahr, jeden Sonntag in die Kirche. Ein Vierteljahr. Jetzt haben wir gar nichts zu verlieren. Kommen Sie ein Vierteljahr in die Kirche. Und ich garantiere Ihnen, wenn wir es nach einem Vierteljahr wiedersehen, dass sie sagen, das ist nicht ohne Einfluss bei mir gewesen. Du gehst aus dem Gottesdienst anders raus, wie du gekommen bist. Weil du mit den Heilkräften Gottes, die wirksam sind, berührt bist. Und das ist entscheidend. Gott heilt die zerbrochenen Herzen. Ich habe gestern noch mit jemand gesprochen, die haben ein Kind verloren durch einen Verkehrsunfall. Schon länger her. Ich freue mich so an ihnen, wenn ich sie sehe. Mann und Frau. Und sie sind für mich ein, ja, wie soll ich sagen, ein Beweis, ein Beleg dafür, dass Gott sein Wort wahr macht. Ich heile verwundete Herzen. Fröhliche, dankbare Christen. Mit denen kann man ganz offen über diesen schweren Verlust reden. Aber sie haben geheilte Herzen. Ist Krankheit nur Störfaktor? Kann Krankheit auch ein Segen sein? Da denken Sie, ja, du lieber Schreck, was ist denn mit dem los, da irgendwo? Krankheit Segen sein? Bei uns ist ja Gesundheit das höchste Gut. Bei Geburtstagsfeiern, wie heißt es da immer? Hauptsache, sie bleiben gesund. Mir wird da immer so ein bisschen anders, muss ich ehrlich gestehen. Ich kenne Leute, die sind gesund, aber sind für mich ganz arme Tröpfe. Und ich kenne andere, die haben mit manchen Belastungen und Schwierigkeiten zu tun und von denen geht was aus, wenn du die anschaust. Hauptsache gesund, ich weiß Gesundheit zu schätzen. Viele sehen heute Krankheit als defekt an. Man geht in die Reparaturwerkstatt, Arztpraxis oder ins Krankenhaus, lässt sich Teile auswechseln oder lässt sich starke Medikamente geben. Hauptsache schnell und kostengünstig wiederhergestellt werden. Für Krankheit hat man keine Zeit. Die stört. Sicher ein bisschen karikiert, gebe ich gerne zu. Aber doch nicht so ganz weit weg, oder? Ist Krankheit eigentlich mehr als ein Streik des Körpers? Kann man dahinter vielleicht auch einen Sinn entdecken? Krankheit vielleicht als Weckruf? Als Weckruf! Ich denke noch an einen unserer Vermieter, der sagte mir einmal, weißt du Fritz, der hatte zwei Dienststellen. Wenn er die ersten 8 Stunden in der Fabrik zugebracht hatte, kam er nach Hause, neu gebaut, zack, gleich auf die nächste Baustelle und nochmal ordentlich draufgeklossen. Und dann wurde er krank und er sagte mir, weißt du, wenn man mal so richtig aus dem Verkehr gezogen ist, da kommen einem Gedanken und Fragen, dafür hast du sonst gar keine Zeit mehr. Da hast du keine Zeit mehr, aber jetzt muss ich. Ich bin flachgelegt. Krankheit auch, und so weit müssen wir es ja sehen, als Vorbote des Todes. Tod ist ja die schwerste Krankheit, oder? Krankheit auch als Weckruf, dass man nicht ewig lebt. Und so heißt mal im Psalm 90, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Wie geht es denn da weiter? Nicht, dass wir traurig werden, das ist immer so. Auf dass wir klug werden, oder man kann auch übersetzen, auf dass wir ein weises Herz gewinnen. Die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Das ist. Menschen haben mir das gesagt. Erst als ich krank wurde, kamen mir Dinge durch den Kopf und da habe ich mich Dingen gestellt, die ich sonst immer beiseite geschoben habe. Und manch einer sagte, wie gut, ich bin wachgerüttelt worden, durchgeschüttelt worden. Wach wurde auch für die Ewigkeit. Und ich glaube wirklich, dass wir in der Ewigkeit mal staunen werden. Dass Leute sagen, das Schwere, was ja kein Mensch, normaler Mensch sucht, das Schwere ist mir zum Segen geworden. Das hat auch Positives in unser Leben hineingebracht. Und selbst wenn ich an meine Krebserkrankung denke, wirklich nicht ausgesucht und wirklich nicht, nicht gewollt, möchte ich aber sagen. Aber wir sehen auch manches, was diese schwere Erkrankung auch an Positiven in unser Leben hineingebracht hat. Neues Testament. Und dann hören wir ja das Großartige im Weihnachtsevangelium. Wie heißt es dort? Euch ist heute der Heiland geboren. Nicht der Gesetzgeber. Dafür haben wir die Polizei. Euch ist heute der Heiland geboren. Der kommt mit dem erklärten Ziel ins Leben, dass er Heil machen will im Auftrage seines Vaters. Und beim Dienstantritt sagt Jesus, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt soll sich Neues ereignen. Die Menschenfreundlichkeit Gottes soll genossen, soll erlebt werden. Der Messias, der von Gott angekündigte, der von den Menschen sehnlichst erwartete, der Helfer und der Retter, der wird jetzt aktiv. Und es wird doch etwas deutlich im Leben Jesu von den Kräften des Himmels und von der Macht Gottes und von seinem Heilenden zu Hilfe eilen, auch bei den kranken Menschen. Und so hören wir, wenn wir den Evangelien einmal lesen, da hören wir, wie Jesus Menschen wohlgetan hat. Wie Menschen gesund geworden sind, geheilt. Wie Blinde sehen konnten, Lahme konnten wieder gehen, Leprakranke und so weiter, Taube und sogar drei Totenauferweckungen. Und Menschen empfangen Vergebung ihrer Schuld. Und das heißt, die Sperre zu Gott, die ist weg. Sie haben einen freien Zugang und können Vater sagen, aus ganzem Herzen. Und Jesus sagt ein wunderbares Wort. Viele kennen das. Ich bin als Arzt gekommen. Ich bin als Arzt gekommen, nicht für die Starken und Gesunden, die brauchen mich, wo alles glatt läuft und so weiter, die leben einfach, geben Gas, wissen gar nicht, wo die Richtung hingeht, einfach vorwärts. Nicht für die Starken und Gesunden, sondern für die Kranken und die Sünder. Für die bin ich gekommen. Das ist ein großartiges Wort. Kennen Sie einen anderen, der das zum Motto seines Lebens gemacht hat? So bin ich für dich da, wie das Jesus hier sagt zu uns. Und dann sehen wir etwas, wie Jesus den Kranken sieht. Mitten unter Tausenden von Menschen sieht er ihn. Und er leidet mit den Kranken. Und er berührt und heilt sie. Jesus hat nicht die Krankheit ausgerottet. Er hat nicht die Krankenhäuser dem Erdboden gleich gemacht. Nein, aber er hat hier und da punktuell die Macht Gottes, auch die heilende Macht Gottes über alles Zerstörende zum Vorschein gebracht. Lesen Sie zu Hause mal in die Evangelien. Heute ist schwer, weiß ich, die Sonne scheint. Aber vielleicht regnet es morgen wieder und dann lesen Sie mal, spätestens dann die Evangelien. Und Sie werden zutiefst berührt von diesem heilenden Handeln des Heilands, darf ich mal so sagen. Paul Tournier, ein bekannter Nervenarzt, der hat es einmal so ausgedrückt: Wissen Sie, dass das Christentum die einzige Religion mit einem leidenden Gott ist? Alle Religionen haben Gott auf eine möglichst liebenswürdige und erhabene Weise darstellen wollen. Das Christentum stürzt alles um, denn es zeigt uns einen mitleidenden Gott. Es ist schon so, niemand kann wie Christus ein so totales Mitleid haben. Das ist. Und ich halte jetzt irgendwo einen Vortrag, warum unser Gott, der Christus, auch im Leiden noch einzigartig ist. Auch da noch. Nicht nur, wenn die Sonne hoch am Himmel steht, alles gelingt, sondern auch da der entscheidende Unterschied. Und vor allem Jesus, der Heiland, er sieht den Menschen ganzheitlich. Da bringen vier Freunde eines Tages einen gelähmten Menschen zu ihm und dann sagt Jesus zu ihm ganz nüchtern: Ein Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben. Hat der ein Gesicht gezogen? Hat der ein Gesicht gezogen? Der war enttäuscht. Ich will gesund werden. Ich möchte wieder laufen können. Und so dachten sie alle, und einige sagten noch, dieser Jesus, Sünden vergeben kann doch nur Gott, gegenüber dem man gesündigt hat. Und dann Jesus, der ihre Gedanken kannte, sagte dann, ich weiß, wie ihr denkt, damit ihr wisst, dass ich, der Sohn Gottes, Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, die Autorität von Gott habe, Schuld, egal wie sie heißt, zu vergeben und wegzunehmen, sage ich zu dir, dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Matratze, geh nach Hause. Und er ging vorhin nach Hause. Da ist ersichtlich einmal, Gott sieht nicht nur das Geistliche. Gott sieht nicht nur unsere Seele, sondern Gott sieht den Menschen ganz. Ihn berührt unser ganzes Leben. Ihn berührt deine Arbeit. Ihn berührt deine Sexualität. Ihn berührt die Krankheit und vieles andere mehr. Das geht nicht an Gott vorbei. Und das Zweite, was in der Geschichte deutlich wird, das muss ich auch manchmal noch einem Kranken sagen. Vergebung der Sünde ist die größte Heilung, die ein Mensch auf Erden erfahren kann. Die größte Heilung. Warum? Körperliche Heilung, das ist für eine gewisse Zeit, 10, 15 Jahre vielleicht, ich weiß nicht, und dann wird man doch wohl sterben, ob an einer Krankheit oder nicht. Meine Frau sagt immer, an irgendeiner Krankheit muss man ja auch sterben. Hat sie recht. Wo sie recht hat, hat sie recht. Klar. Und dann muss man sagen, Vergebung der Schuld, das wirkt über mein irdisches Leben hinaus, wenn wir unser Leben eines Tages vor Gott verantworten müssen. Dann nützt es nicht, dass ich noch 8 Tage vor meinem Lebensende einen Marathon gelaufen habe, weil ich so fit bin, sondern dass ich Jesus zu Lebzeiten angenommen habe. Das ist die entscheidende Frage, wo der Herr mich fragt. Und deshalb ist Vergebung die größte Heilung. Jetzt auf Erden gibt es Heilung auf Zeit, in der Tat, Verlängerung des Lebens, aber nicht um absolute Abschaffung der Krankheit und Aufhebung des Todes. Fazit. Das, was Jesus getan hat, den Menschen getan hat, das sind Kostproben der Macht Gottes. Kostproben. Sie haben Signalcharakter. Da gibt es etwas, was höher ist als ich. Auch eine Macht und eine heilende Macht. Und wo hier und da Jesus Menschen heilt, ist das ein Vorbote der neuen Schöpfung. Hier wird sichtbar, wo Gott hin will, welches Ziel er verfolgt und dass das, was wir sehen und erleben, nicht sein letztes Ziel ist. Gott hat nicht resigniert und Gott hat sich nicht abgefunden mit Leid und Krankheit. Und das sehe ich im letzten Buch der Bibel, viele kennen dieses Wort. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Es wird keinen Tod mehr geben. Können wir das denken? Darauf freue ich mich. Keinen Schmerz mehr geben und keine Klage. Was einmal war, über Jahrtausende auf Erden war, in der Abkehr von mir, das ist vorbei. Und dann steht, siehe, die Menschen machen alles neu. Nein, siehe, ich, der neuschaffende Gott, macht alles neu. Eines Tages werden wir einen völlig neuen Körper haben. Mir fiel die Tage etwas in die Hände von Samuel Koch, kennen gewiss viele, bei Wetten, das war es, glaube ich, da, diesen Unfall hatte und jetzt gelähmt ist. Und er schrieb auf einem Kalenderblatt und beschrieb eine Nicole, die in Vietnam so mit einem infiziert ist von einem Gift, Agent Orange, infiziert ist und seitdem, so schreibt er, ist sie versteinert, so kaum vorstellbar. Seitdem versteinert sie langsam innerlich. Versteinert. Schlimme Sache. Und dann schreibt diese Nicole, wie sie sich freut am Frühjahr. Und am Frühjahr immer wieder Gott so aktiv sehen kann, was er neu schafft. Und dann schreibt sie, nicht mehr lang. Und wir werden nur noch auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Denn wir haben uns entschieden, das Geschenk Jesu anzunehmen.
Ich freue mich schon so sehr und weiß, das Beste kommt zum Schluss.
Toll, oder?
Toll. Ich muss sagen, je älter ich werde, umso mehr geht mir auch das durch den Kopf. Je mehr ich manche Nöte und Klagen und Schreie im Leben von Menschen sehe, auch als Seelsorger, umso mehr schaue ich dahin. Umso mehr schaue ich dahin. Das wird geschehen. Eines Tages einen völlig neuen Körper. Was für eine mutmachende Hoffnung für Menschen, deren Körper auf Erden verwundet ist. Und sie nicht mehr so können, wie sie gerne wollen. Und einen letzten Punkt. Bevor Jesus in den Himmel ging, da gab er seinen Jüngern einen Auftrag. Geht hinaus in alle Welt, überall hin. Deshalb gibt es Missionare. Und verkündet das Evangelium. Das brauchen Menschen vor allem anderen. Wir reden heute so viel über Entwicklungshilfe. Wichtig. Aber ich rede auch davon, dass das Evangelium zu jedem Menschen hin muss. Verkündet das Evangelium und legt Menschen in meinem Namen die Hände auf, dass sie gesund werden, das sagt Jesus. Diese beiden Komponenten spielen hier eine Rolle mit. Merken wir, da schlägt sein Herz auch. Ich möchte durch die Kraft des Heiligen Geistes helfend, vergebend und heilend in das Leben von Menschen eingreifen. Und dann sind die Jünger losgezogen und haben im Namen Jesu Menschen gedient, das Evangelium gesagt und haben ihnen die heilenden Hände ihres Herrn und Meisters aufgelegt. Und dann steht so etwas ganz Großartiges noch im Jakobusbrief. Da ist es ein seelsorgliches Wort. Wer von euch Schweres zu tragen hat, darf ich mal fragen, wer Schweres zu tragen hat? Lasst die Finger unten, ihr seid alle, glaube ich. Wer von euch Schweres zu tragen hat, der bete. Toll, Notruf. Wer von euch glücklich und guten Mutes ist, da passt ihr so alle rein. Da heißt es, der soll Loblieder singen. Der soll Gott preisen. Der soll erkannt werden an der Arbeitsstelle. Bei mir sitzt Gott mit dem Boot. Und ich bin mit Gott unterwegs. Wer von euch krank ist, der rufe die Ältesten, die Leiter der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und ihr vertrauensvolles Gebet wird dem Kranken helfen. Der Herr wird den Kranken aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Was für ein großartiges Wort, ein Dreifaches wird dir angesprochen. Wenn Schweres in dein Leben kommt, dann bete. Mach aus allem ein Gebet. Das ist nicht ein Muss, das ist eine Erlaubnis. Eine Chance, die ein anderer nicht hat, die uns eingeräumt ist. Zweitens, wenn es gut geht, vergiss dein Loblied nicht. Heißt meine Bibel, und als es ihm gut ging, vergaß er Gott. Das scheint so ein Problem bei uns zu sein. Bei mir auch. Und in Krankheitsnot bist du nicht allein. Da bist du nicht allein. Da bin ich, der lebendige Gott, da. Durch meine Kirche, durch meine Gemeinde will ich mich an dir und in dir verherrlichen. Wie oft haben mir auch Menschen gesagt, wissen Sie, Herr Pastor, in der Not lernt man seine wahren Freunde kennen. Als wir gut unterwegs waren, da hatte man jede Menge und Einladungen und vieles andere mehr. Aber als es uns schlecht ging, da haben sich immer mehr Leute abgeseilt. Und die Anrufe und vieles andere wurden weniger.
Ich hoffe, wir gehören nicht dazu. Ich traue es keinem zu von uns. Absolut nicht.
Aber ich finde doch schade, oder? Dann muss ich doch beweisen, ob wir wirklich befreundet sind miteinander. Jesus möchte nicht, dass kranke Menschen, ich rede jetzt nicht vom Schnupfen oder irgendwas, versteht sich von selber, glaube ich, ja. Jesus möchte nicht, dass kranke Menschen isoliert und alleine bleiben. Und auch deshalb hat er die Gemeinde geschaffen, die christliche Gemeinde. Sie soll ein Ort des Wohltuns sein. Sie soll eine mitleidende Gemeinschaft sein.
die die Liebe Gottes weitergibt an andere. Durch seine Gemeinde will er Vergebung und Heilung schenken. Und da darf ich es mal anders sagen, dass die heilsame Gnade, so heißt es bei Paulus, die heilsame Gnade die Menschen erreicht. Die heilsame Gnade. Wir sind dankbar für alle Ärzte, aber wir sind nicht nur in der Hand von Ärzten. Der Arzt aller Ärzte, der wacht über uns und der will an uns handeln. Das schenkt eine ganz neue Zuversicht und eine Gelassenheit. Und er will handeln durch die von ihm Beauftragten. Da ist davon die Rede, dass man diesen kranken Menschen auch zeichenhaft so ein Kreuz auf die Stirn machen soll mit Öl. Einfach ein Zeichen des Wohltuns. Sie sollen das spüren, dass Gott sich ihrer annimmt. So wie man beim Abendmahl nicht nur sieht, sondern etwas sich einverleibt, spürt, bis in den Magen hinein. Da ist etwas. Das Gebet des Vertrauens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Gott bekennt sich zum Gebet. Auf ganz unterschiedliche, vielfältige Weise. Da gibt es Menschen, die auf das Gebet hin sofort gesund werden, spontan gesund werden. Oder, dass es Menschen sukzessive besser und besser geht, nach und nach. Oder andere bekommen neue Kraft zur Genesung. Sie werden aufgerichtet, sie werden ermutigt, sie werden gestärkt. Wie schrieb mir jetzt der Freund, wo seine Frau jetzt an diesem Hirntumor, wir sind in Gottes Hand. Wir sind in Gottes Hand. Oder darf ich zusammen mit meiner Frau einfach hier bezeugen, wir mussten uns beide operieren lassen am Krebs. Da führte kein Weg vorbei, da sind wir nicht dran vorbeigeführt worden. Aber wir haben in dieser ganzen Geschichte unseren Herrn erfahren, dass wir nicht einen Tag von der Krankheit so umschlossen worden sind, dass man kaum noch leben konnte. Oder wie wir es bei anderen sehen. Unser Herr ging mit dadurch, wie er es versprochen hat. Und wieder andere bekommen neue Kraft, vielleicht mit der Krankheit zu leben. Auch das ist eine Möglichkeit. Und ihn auch mit ihrem Krankheit, in ihrem Kranksein zu ehren. Sicher bleibt eins wichtig, und das ist mir auch sehr wichtig. Gott bleibt der Unverfügbare. Er bleibt Gott. Und er muss nicht so, wie ich vielleicht immer will. Gott bleibt Gott auch im Leben von Christen. Er hat immer einen Vorsprung des Wissens. Und das muss man, glaube ich, sehr akzeptieren. Aber Gott bleibt immer der uns Zugewandte. Immer. Wir dürfen immer erwarten, dass er eingreift. Und auch da, wo vielleicht offensichtlich nicht alles weg ist, da steht dies eine wie ein Fels. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Und ich halte dich mit meiner rechten Hand. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich hatte zwei Leute eingeladen, die leider abgesagt haben für heute. Hierzu ein Zeugnis zu sagen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Eine Frau wird ganz schwer krank. Lebensgefährlich krank. Sie muss 10 Tage ins Koma versetzt werden. Und wir haben sie besucht. Und haben auch über ihr gebetet. Ihr Mann stand nicht im Glauben mit Jesus. Und dann habe ich den besucht. Ich sehe das heute noch alles vor mir. Und dann hat er gesagt, wenn meine Frau gesund ist, wird, dann will ich an Gott glauben. Na, habe ich gesagt, ich habe schon so viel erlebt, so viele Versprechen von Menschen. Möge es denn so werden. Und dann haben wir diese 10 Tage zusammen mit der Frau gekämpft. Und wir haben das gesehen, wie sie wieder aus dem Koma herausgeholt wurde und so weiter. Um es kurz zu machen, sie ist gesund geworden. Und der Mann hat ernst gemacht. Der ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen und er ist heute in seiner Gemeinde und dient dort. Ich hole sie nochmal hierher, sie werden das vielleicht mal so ganz persönlich sagen, es ist besser, wenn ich das so stümperhaft hier sage. Wir haben in ihm einen Heiland, der sich allen zuwendet. Jesus. Und ich hoffe, es fällt Ihnen jetzt leicht, dass wir jetzt aufstehen miteinander und ein Lied singen. Das Lied heißt, Keiner ist wie du. Bitteschön.